Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Wir setzen unsere Unterhaltung über Filme mit dieser Folge fort. Wir sprechen in der folgenden Reihenfolge über Challengers von Luca Guadagnino. Dieser Film beschäftigt mich immer noch, Wochen nachdem ich ihn gesehen habe, und er ist hervorragend. Danach sprechen wir über das Prequel Furiosa, A Mad Max Saga von George Miller. Dieser Film ist viel besser, als er jedes Recht hätte zu sein. Und am Schluss, und dabei werden wir auch Spoiler in unserer Unterhaltung haben, sprechen wir über das Drama All of Us Strangers, das letztes Jahr im Kino war und jetzt inzwischen schon auf Disney Plus ist. Und jetzt geht's los. Horrormäßig habe ich nichts beizutragen. Ich würde nur zwei dringende Empfehlungen, aber ich glaube, die sind beide nicht mehr so, doch, müssten eigentlich noch im Kino zu sehen sein, vereinzelt. Challengers ist, glaube ich, auch schon ein ziemlicher Hit. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland genauso ist wie in Amerika, aber Challengers von Luca Guadagnino mit Zendaya und mir fallen die beiden anderen gerade nicht mehr ein, aber das eine ist der Prinz Charles aus The Crown, also der jüngere Prinz Charles, was ich irgendwie sehr lustig fand, weil ich habe den kompletten Film geguckt und mir ist nicht mehr klar gewesen, woher ich ihn kenne. Und der Film ist wirklich hervorragend, muss ich sagen. Ist natürlich kein Horror, sondern es ist ein Psychothriller vielleicht, aber gleichzeitig vollbringt er das Wunder, Tennis interessant zu machen.
Gibt es nicht auch das Genre so Sport-Action-Film?
So ein bisschen, ja. Also Wikipedia oder nennt es ein Romantic Sports Drama, aber das ist wirklich ungeheuer spannend. Und vor allem, es lebt auch sehr viel davon vom Soundtrack, vom Score von Trent Reznor und Atticus Ross. Das ist halt so durchgehend so dumm, bum, 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 Elektro-Beat und so. Und mit Special Effects super gemachtes Tennis, also dass du so teilweise aus der Perspektive des Balls und ähnliche Geschichten hast. Also, das ist wirklich irre. Und der Film ist halt so non-linear erzählt. Also, die Gegenwart ist eben dieses Tennisspiel, das ist die Rahmenhandlung. Und du kriegst halt eben springst erst irgendwie 17 Jahre in die Vergangenheit und dann kriegst du immer mehr episodisch quasi in Rückblenden, die dann eigentlich quasi, die Rückblenden sind dann chronologisch sortiert eigentlich. Aber so kriegst du dann eben dann so den, was die Dramatik dieses Spiels ausmacht, dann durch diese Rückblenden eben, erfährst du das. Also wirklich super Film, kann ich nur dringend empfehlen. Und ein Film, der leider irgendwie ziemlich untergeht, und ich muss auch sagen, ich war sehr skeptisch, weil ich mir dachte, ich brauche diesen Film nicht. Es hat viel zu lange gedauert, weil Mad Max Fury Road ist schon 9 Jahre her oder so. 9? Ich glaube. Ich glaube, es sind 9 Jahre, ich kann mich jetzt gerade irren. Der kam auf jeden Fall raus, bevor wir unseren Podcast gemacht haben, und wir haben darüber auch noch nicht gesprochen im Podcast. Mhm. Mad Max Fury Road, super Film. Ist auch irgendwie war ein Riesenerfolg, glaube ich, an den Kassen und auch später noch mehr auch kritisch, und hat irgendwie auch ziemliches Cult-Following im Sinne von, dass der Film auch nur noch populärer geworden ist über die Zeit. Es war schon sehr früh davon die Rede, dass es dieses Prequel geben würde, aber das zeichnet sich relativ bald ab, dass Charlize Theron das nicht machen möchte. Und es hat 9 Jahre später tatsächlich geklappt, dass dieser Film jetzt rausgekommen ist mit Anya Taylor-Joy stattdessen in der Hauptrolle. Und der Film ist richtig gut. Aber den wollte tatsächlich, das war in Amerika irgendwie das schlechteste, ich weiß nicht, ob es mit Memorial Day, es war auf jeden Fall ein Feiertagswochenende, an dem der Film in den USA rauskam, und er hat den schlechtesten Filmstart an diesem Wochenende seit den 90er Jahren hingelegt. So, also das ist wirklich so, dass das den einfach keiner sehen wollte. Und das ist schade, weil er ist eigentlich gut. Also, ja. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin kein Fan von Prequels.
Was macht ihr denn gut? Worum geht's denn?
Es ist, die Story ist fast egal. Also es ist, hast du Mad Max Fury Road gesehen?
Ich glaube, überleg die ganze Zeit. Ich glaube schon.
Der ist auch sonst auf Netflix. Also lohnt sich auf jeden Fall, den nochmal zu gucken. Mhm. Ist aber auch einer von irgendwie einer Handvoll Filmen, die ich auf Blu-ray besitze. Fury Road ist So, und es erzählt die Vorgeschichte von der Figur von Charlize Theron aus Fury Road, also der Furiosa, und fängt an in ihrer Kindheit. Das spielt eben in der Welt von Mad Max. Die Timeline ist nicht wirklich ganz klar. Es wird aber klargestellt, dass es in Australien ist, also genauso wie die ursprünglichen Mel Gibson Mad Max Filme, ist es Australien. Das sieht man zumindest am Anfang, weil das auch nochmal so sagt, so ja, die Welt geht halt mehr oder weniger unter. Was genau passiert, das erfahren wir immer noch nicht. Das ist auch die Timeline ist auch mehr so sehr schwammig bei Fury Road. Sie ist quasi da als Kind schon reingeboren, wächst in einer ursprünglich in einer so einer Oase auf, wird dann entführt versucht dann zu verhindern, dass eben ihr Heimatort wo sich das befindet, dass das preisgegeben wird, das versucht sie zu verhindern als Kind schon. Und dann geht sie halt eben, macht sie verschiedene dramatische Erfahrungen durch, um eben dann die Figur zu werden, die sie eben im Mad Max Fury Road ist. Und in Fury Road möchte sie halt eben auch an ihren Kindheitsort wieder heimkehren. Das ist deswegen, so ein bisschen kann man drüber streiten, wie viel sinnvoll ist, dass wir wissen, dass eigentlich sie an keinem guten Punkt endet. Das versucht der Film dann auch zu lösen, dass es ein bisschen so die Schwäche des Films ist, dass er dann am Schluss nochmal versucht, so die Brücke zu schlagen, so, ja, und jetzt kommt direkt im Anschluss dann Mad Max Fury Road und dann denkt man dann, ja, Fury Road ist aber schon nochmal eine ganze Ecke besser. Aber das heißt nicht, dass
sie ist die junge Charlize
Theron, ja. Anya Taylor-Joy spielt den gleichen Charakter, Furiosa. Mhm. Und das ist wohl so, dass dieses Drehbuch schon existierte als zumindest Treatment oder wie auch immer. Das war schon geschrieben zum Zeitpunkt, als Mad Max gedreht wurde. Charlize Theron hatte quasi zur Vorbereitung auf ihre Rolle diese Story schon bekommen. Also damit sie wusste, was ihre Vorgeschichte ist. Und deswegen ist es dann umso erstaunlicher, dass es dann so lange gedauert hat, diesen Film zu machen. Ich glaube, es wurde auch ein bisschen was dran rumgeschrieben, rumgeändert noch, also so, damit es nicht zu ähnlich ist zu anderen Sachen und damit es auch, ja, wie will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil es ist schon nicht unproblematisch, also auch, es ist auf jeden Fall, Prequels sind an sich eigentlich immer eine schwierige Sache. Prequels sind oft überflüssig. Ich muss nicht wissen, woher Han Solo seine Jacke hat, woher Nick Fury seine Augenklappe hat. Ich muss nicht wissen, also das sind so Prequelitis-Sachen. Und ich meine, ja, die Furiosa hat eben in Mad Max Fury Road eben diesen prothetischen Cyberarm. Das erfahren wir in diesem Film. So, und es gibt noch ein paar andere Sachen, wo wir irgendwie auch die Figuren aus eben Mad Max Fury Road eben als Jüngere sehen, in anderen Figuren, Konstellationen und Machtverhältnissen und so. Ja, aber all das, es ist trotzdem, erzählt der Film eine gute Geschichte. Also es ist so, die Geschichte ist einfach. Es geht im Endeffekt so, der Hauptbösewicht ist, wird gespielt von Chris Hemsworth, der eine künstliche Nase trägt. Kann man drüber streiten, wie lustig das ist. Wie heißt seine Figur? Der hat nämlich auch so einen albernen Namen. Der spielt Dementus. Aber der Bösewicht aus Mad Max Fury Road ist auch schon ein Player in der Story. Also der Immortan Joe wird von einem neuen Schauspieler dargestellt, weil der Originaldarsteller mittlerweile verstorben ist. Ich finde, die Handlung ist echt nicht so wichtig. Also es ist so, sie wächst eben als Kind quasi in Gefangenschaft auf, entkommt, dann und dann geht es dann darum, wie sie dann auch unter verdeckter Identität sozusagen dann in so Halbfreiheit lebt, weiter aufwächst und dann nachher dann aber schafft, irgendwie auch irgendwie Rache zu üben, aber gleichzeitig stellt es auch ein bisschen so eine Frage, was bringt Rache? Und es hat dann nicht diese komplette Triumphale, weil wir ja eigentlich wissen, sie ist ja noch länger in einer misslichen Situation, aus der sie dann erst in Fury Road wirklich entkommt. Oder da, aber ja, wie gesagt, ich will es jetzt nicht auch klein erzählen.
Was mich reizen würde, wäre mal Anya Taylor-Joy in dieser Rolle zu sehen, weil ich die bis jetzt immer abgespeichert habe, dass sie so relativ Postelrollen immer gespielt hat, ne? Und dann so in dieser Cyberpunk wie nennt man diese Welt von Mad Max?
Postapokalyptisch?
Desert. Ja. Oder? Postapokalyptische Cyberpunk-Welt oder Steampunk-Welt oder ja. So. Also die sieht ja auch sehr sehr crazy aus einfach, ne? Und das ganze Design von diesen Filmen ist ja auch das, was so besticht immer.
Das ist eine gute Frage. Ich frage mich gerade, ob es irgendein irgendwas Punk als Bezeichnung für Mad Max gibt. Ich kenne es nicht, weil ich immer nur Dystopie und postapokalyptisch Punk. Nee, also aber wäre eine lustige Idee. Aber ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
Ja, ich glaube, das hat so seinen eigenen Stil auch so erfunden ein bisschen.
Ne? Ja, ja. Es gibt ja, ich glaube, es gibt viele Filme, die dann eher so dann dass Mad Max auch so was schon genreprägend ist. Also wenn ich so sowas wie Book of Eli denke, das ist nämlich auch so ein bisschen postapokalyptisch Mad Max.
Ja, Tank Girl oder so.
Ja. Anyway, also ist auf jeden Fall eins, also ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Prequel gesehen habe, das ich besser fand als das. Auch abgesehen jetzt im Fernsehbereich jetzt vielleicht von Better Call Saul, das hat aber auch Prequel-Lites-Probleme. Das ist eigentlich immer da am besten, wo es eben gar nicht versucht, Prequel zu sein, sondern seine eigene Geschichte wirklich erzählt.
Ja, mir fällt auch, ist auch jetzt gerade wieder eingefallen, welchen Trailer ich gestern im Kino noch gesehen habe, nämlich den das Prequel zu A Quiet Place.
Ja, ja, genau, Day One, ja, ja.
Und da habe ich wirklich keinen Bock drauf.
Ja, das da ist ja.
Mir, okay, der zweite Teil, also ich fand den Film grundsätzlich schon nervig. Ich fand den zweiten Teil schon überflüssig und ich will jetzt nicht noch mehr darüber wissen einfach. Also ja. Ich gönn's dem John Krasinski, dass er da sein Ding macht, so, aber. Nee.
Aber hat der John Krasinski mit dem dritten Film, hat er aber nichts mehr zu tun, oder? Jetzt im Prequel?
Ja, das ist ja ein Prequel.
Ja, nein, aber. Das habe ich ja gerade gesagt. Damit hat der John Krasinski als Regisseur nichts mehr zu tun.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja. Ja, und das Drehbuch war ja auch von anderen Leuten geschrieben. Also,
spielt er da nicht mit wieder? Weil in dem dritten Film, oder also in dem zweiten, kann er ja nicht mehr mitgespielt haben.
Es sind ja vollkommen andere Charaktere. Das ist ja ein Prequel. Das ist ja im Endeffekt einfach nur so, oh, wir finden die Idee mit den Monstern nett und wir machen jetzt daraus ein Franchise, weil das finde ich an sich eigentlich, dass man jetzt nicht noch versucht, die Geschichte dieser Familie zu erzählen. Macht er ja nicht.
Ah, das sind komplett andere Charaktere.
Ja, ja, genau.
Ja gut, trotzdem interessiert es mich eher nicht.
Nee, mich auch
nicht. Ich fand dieses so, ich fand das von Anfang an, dieses ganze Franchise nicht so spannend irgendwie.
Ja, lass mich kurz schauen.
John Krasinski ist noch als Producer ist er noch mit dabei.
Und er hat auch ein Story
Und er hat die Story geschrieben. Ja. Mhm.
Und der Quiet Place Part 2, da hat er auch noch Regie geführt, hat auch das Drehbuch geschrieben. Wohingegen der erste Film, also ich fand den ersten Film auch gut, aber ich habe mir auch in dem Moment gedacht, so, ich muss nicht mehr gucken. Also ich brauche, ja, ich fand es absolut absurd, davon eine Fortsetzung zu machen.
Ja. Was übrigens jetzt auf YouTube mittlerweile oder auch was generell verfügbar ist, sind die ersten Trailer zu Alien Romulus. Fand ich auch okay. Aber haben wir auch gleich gedacht, okay, jetzt wird halt nochmal dieser ganze Alien-Stoff nochmal in so einem, in Anführungszeichen, modernen Horror-Style nochmal neu erzählt. Weiß ich auch nicht, ob es das unbedingt braucht.
Ja, ist das die Serie oder ist das ein Film?
Nochmal,
das ist der Fede Alvarez Film, ja.
Das ist der neue Film von Fede Alvarez, der auch Evil Dead zuletzt gemacht hat und also, Don't Breathe, also der schon halt verdienter Horrorregisseur ist, aber halt warum dieses Alien, das ist halt einfach, es muss halt jede Generation muss ihr eigenes Alien, ihre eigene Alien-Geschichte irgendwie erzählen.
Naja gut, also jetzt fällt mir sein Name wieder nicht ein. Ich habe das Gesicht vor Augen. Dings hat er zwei oder drei Versuche bekommen. Ridley Scott, der den ersten Alien gemacht hat und dann später Prometheus und Covenant. Und ich muss ja auch sagen, dass sie die Covenant-Timeline nicht nochmal weiterverfolgt haben. Da bin ich ja so erleichtert, weil ich hatte keine Lust gehabt, dass jetzt Alien zu der
Das war einfach nur wirr, ja.
Ja, das ist,
ich meine, das Schöne ist ja bei der ursprünglichen Serie, dass du halt den Alien-Film hast von Ridley Scott, dann hast du Aliens von James Cameron, dann hast du Alien 3 von David Fincher, Alien Resurrection von Jean-Pierre Jeunet. So die vier, die hätten eigentlich gereicht. Weil dann jeder Regisseur nochmal auf eine eigene Art und Weise das so durchinszeniert hat und die sich auch sehr stark voneinander unterscheiden.
Ja.
Und ab dann wird es halt.
Und der dritte und vierte sind auch gemeinhin eher, ich will nicht sagen gehasst, aber sie haben wenig Liebhaber, wobei ich beiden was abgewinnen kann. Und
ja, ich finde die eigentlich die ersten, ich finde die alle gut auf ihre eigene Art
und Weise. Ja, ich auch. Also ich, sage das nicht, die kommen, die gemeine, die große, wie sagt man denn? Die, ich glaube, es ist eine weit verbreitete Meinung, dass die ersten beiden die besten seien, wobei sogar viele noch den Action-Aspekt von Aliens noch besser finden, weil ich persönlich finde den immer noch den ersten natürlich am besten. Und ich mag, dass der Fincher so ein bisschen wieder zu einem einzelnen Alien oder das ist, glaube ich, der vierte, ne? Ich weiß nicht, einer von beiden geht auch wieder mehr zu einem Alien zurück. Aber anyway, ja, die Alien-Reihe ist auch stark gebeutelt durch, es ist halt ein Franchise, es muss gemolken werden, das Geld muss verdient werden. Und das ist der Hauptgrund, warum es einen neuen Film gibt. Und als Regisseur, der Horror macht und der sich für den Stoff interessiert, dann ist es natürlich auch reizvoll, wenn man sich da irgendwie dran bedienen oder austoben kann. Aber ich habe keine großen Erwartungen daran. Ich werde es mir angucken, bin also schon so doof, dass ich denen das Geld gebe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich gut wird.
Ja, wie gesagt, guck dir mal den Trailer an und oder auch nicht. Ich werde auf jeden Fall auch reingehen. Also das wird sich nicht vermeiden lassen.
Ja, aber ich habe auch nur das Remake von Evil Dead gesehen von Fede Alvarez. Ich habe das war ja auch hauptsächlich einfach nur überwiegend brutal. So, das war ja so sein. Ja. Oder gibt es noch einen anderen Evil Dead Remake? Weil ich hatte das Gefühl, dass der so.
Ja, das ist halt der so sehr, sehr ernsthaft ist.
Ja, genau.
Und dann gab es ja Evil Dead Rise jetzt letztes Jahr, der nochmal ein bisschen so.
Ursprünglich
mehr selbstironisch war. Aber ich mochte eigentlich diesen 2013er Evil Dead ganz gerne.
Ja.
Aber der ist halt extrem düster. Ja.
Wobei ja, glaube ich, auch viel 1:1 übernimmt. Ich weiß es gar nicht mehr genau, weil naja. Egal. Also ich glaube, dass da Sachen aus dem Originalfilm einfach nur mit moderner Bildsprache dann noch wiederholt sind drin. Ne? Aber ich glaube, ich
Ja, aber ich habe relativ spät auch erst gecheckt, dass eigentlich dieses Evil Dead Franchise auch sehr viel lustiger ist,
als
man das eigentlich denkt.
Ja, gerade
wenn man jetzt nur dieses Evil Dead von 2013 sehen würde.
Ja.
Also auch die, was da so für eine Selbstironie drinsteckt, auch in der Art, wie die da dann mit den mandelnden Leichen dann halt so, und der Bruce Campbell auch ein wahnsinnig toller Hauptdarsteller halt auch einfach ist. Das kommt alle, also wenn man jetzt wirklich in einer Welt, wo man jetzt nur Evil Dead 2013 sehen würde, dann würde man, glaube ich, sehr viel einfach von diesem Franchise nicht verstehen.
Ja, also aber hat er ja auch mit Ash vs. Evil Dead, hat er ja zur gleichen Zeit, nee, stimmt gar nicht, 2013 war das Remake, das war danach erst, Ash vs. Evil Dead, 15 bis 18 lief das als Fernsehserie, gab's ja auch, Ash vs. Evil Dead.
Ja, die hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
Wollen wir noch über die Geistergeschichte All of Us Strangers reden?
Mhm.
Also auch das jetzt inklusive Spoiler. Der Film ist auf Disney Plus. Der ist noch von letztem Jahr, meine ich. 2023.
Ja, ich habe den auch erst dieses Jahr im Kino gesehen. Also der lief ja auch, glaube ich, erst dieses Jahr bei uns im Kino, ja.
Ja, aber ich frage mich gerade, ob der. Ja, aber was bei den Oscars keine Rolle gespielt, ne? British Independent. Weil er war so ein bisschen auf jeden Fall in der Awards-Season schon noch drin für letztes Jahr, weil er eben auch letztes Jahr rauskam. Basiert auf einem japanischen Roman, der auf englischen Titel Strangers trägt, ist von Andrew Haig. Jetzt muss ich kurz gucken, hat Andrew Haig was gemacht, was man kennt. Ah, er hat unter anderem die HBO-Serie Looking gemacht, 2014-15 und den dazugehörigen Film. Das sagt mir was, aber habe ich nicht geguckt. Aber ja, All of Us Strangers. Du hattest mir nämlich gesagt, so, oh, hast du den gesehen? Und ich hatte ihn noch nicht gesehen und dachte, ja, ich möchte ihn gerne gucken. Ist auch gut besetzt mit Andrew Scott, der jetzt parallel oder zuletzt auch auf Netflix eben zu sehen war als Ripley in Ripley. Und Paul Mescal, der auch, glaube ich, noch viel Großes zu tun hat und, glaube ich, auch über kurz oder lang auch so ein Oscar-Kandidat ist. Und dann aber auch in Nebenrollen Jamie Bell und Claire Foy. Ja, ich finde es interessant, weil das Ganze hat schon so was Surreales von vornherein, selbst abgesehen von den dann Geistergeschichte-Elementen. Weil es geht eben um einen isoliert lebenden Mann, der scheinbar allein in so einem Wohnblock Hochhaus wohnt, dann einen jüngeren Mann kennenlernt und mit dem den kennenlernt, aber das ist nicht so ganz klar, ja, bandeln die an oder nicht, und was eben dann das Geisterelement ist, er fährt in sein Kindheitszuhause und begegnet dort seinen verstorbenen Eltern in ihrer jüngeren Form, also die dann eben gespielt werden von Jamie Bell und Claire Foy, und die dann mit ihm interagieren. Und ja, also ich will jetzt noch nicht das Ende vorwegnehmen, aber das fand ich, das so viel wusste ich, bevor ich den Film gesehen habe. Der Film wird ziemlich abgefeiert, dass das so eine starke Story auf Liebe und so weiter sei. Und ich finde, wenn man den Twist am Schluss sieht, dann denke ich mir so, da ist doch überhaupt keine Liebe, das ist doch einfach alles nur Einbildung. Ja, also
ja, der Schluss ist halt nochmal, der Schluss ist halt mal ein richtiger, ich habe mich gerade wieder an den Schluss erinnert, ja.
Ja, das ist ein ziemlicher Gut-Punch, das ist, so.
Das ist ein ziemlicher Punch, ja. Ja, also genau, ich habe mit vielen Leuten über den Film gesprochen, die auch alle, oh Gott, ich habe so geweint im Kino und ach, war das so traurig. Und auch so viele, die dann so ganz bewusst so vermieden haben, über den Film zu sprechen, weil dann nur so war so, ja, du musst den gesehen haben, ich kann nichts drüber erzählen, so alles, was ich verrate, wäre schon so viel, geh einfach rein, so ein bisschen. Also es wird auch ein sehr viel Mysterium um den Film so ein bisschen gemacht. Was er auf jeden Fall ist, er ist extrem cool inszeniert. Er hat eine extrem auch hochartifizielle Ästhetik, so auch so mit Farben und mit Sounds. Er ist sehr, sehr, obwohl er auch nicht sehr lang ist, eigentlich wirkt er sehr lang, weil er sehr, sehr langsam inszeniert ist. Und hat dann aber auch wiederum sehr cool so Sequenzen, also vor allem so diese Club-Sequenzen, die dann später kommen, wo halt so, oder auch als dann Adam so seine alten Schallplatten durchhält. Also es gibt sehr viel so 80er-Nostalgie, ne? Und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Also wie er dann so Pet Shop Boys hört und Frankie Goes to Hollywood und so dieser ganze Mix aus einerseits so einem sehr zurückgezogenen Leben in der fast futuristischen Version von London irgendwie. Man hat eigentlich so, man könnte das Gefühl haben, Film spielt auch in der Zukunft so, ne? Weil das irgendwie so artifiziell alles aussieht. Und dann geht's halt dann um diese Reise in die Vergangenheit. So, und das ist auch in Kombination mit dieser Liebesgeschichte alles, also auch sehr, sehr liebevoll erzählt. Auch so, also ich fand auch die romantischen Szenen und auch die Sexszenen zwischen den beiden Jungs, also das auch ohne dass man da so total so zerläuft, während man das sieht, man ist einfach auch angetan oder es ja, nimmt einen mit, so das so zu sehen, ja. So, ne?
Ja, und es gibt es nicht so oft, dass du mehr oder weniger Mainstream-Filmen schwule Sexszenen hast, ne? Also das ist schon immer noch komisch, ne? Also, oder es ist nicht komisch, sondern komisch ist, dass es immer noch sich so besonders anfühlt. Aber wir haben auch es gibt auch so eine leichte Entwicklung, dass irgendwie und die nächste Generation wohl gar nicht so gerne überhaupt Sexszenen in Filmen hat. Und ich bin auch nicht so ganz sicher, ob es, naja, weil Challengers ist auch ein sehr sexy Film und das, obwohl er wenig wirklich Sexszenen hat. All of Us Strangers fand ich auch irgendwie schon ein sehr, also das Verhältnis zwischen den zwei Männern, das ist ein sehr romantischer Film und auch ein sehr erotischer Film. Und was du meinst, ich habe jetzt nicht wirklich an Zukunft gedacht, ich fand es einfach nur sehr surreal, allein dieser leere Häuserblock und die Isolation, die einfach die Figur hat, die Isolation in einer großen Stadt und dass du auch wirklich das Gefühl hast, das sind wenig Leute, das wirkt eben anderweltlich oder einfach irgendwie, dass man das als fremd empfindet. Ne? Also deswegen, also es ist, ich glaube, das Einzige, was eben entscheidend ist, ist, dass was den Film angeht, weswegen man vermeiden würde, wenn du drüber zu reden, ist eben der Twist vom Schluss, weil es sei denn, du willst sogar noch verschweigen, dass er überhaupt seine verstorbenen Eltern kennt. Aber das wusste ich zum Beispiel, bevor ich den Film gesehen habe. Und das hat mich für mich auch nochmal interessanter gemacht, dass ich dachte, oh, okay, es hat also auch schon vom ganzen Setup einen Twist, dass es nicht nur er ist ja auch ein bisschen älter, der Andrew Scott ist ja deutlich älter als der Paul Mescal, ich glaube so 15 Jahre oder so, ist er schon dazwischen. Das ist der eine, also und es wirkt auch so ein bisschen, auch die Sexszene, ich glaube, ich nehme auch Bezug darauf, dass so ein bisschen suggeriert wird, dass der eine zwar älter ist, aber nicht unbedingt so viel sexuelle Erfahrung hat oder auch lange keinen Sex mehr hatte. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Aber wollen wir über den Twist sprechen? Weil
ja, ich überlege auch da gerade die ganze Zeit, ob das nicht auch so eine Art von Ding ist. Weil es gibt ja oft, also der König der Plot-Twists oder der traurige König der Plot-Twists ist ja M. Night Shyamalan.
Ja.
Shyamalan-Dingdom. Wo man dann immer so denkt, so, okay, da ist der Plot-Twist wie so ein Taschenspielertrick, wo dann am Ende dir gesagt wird, hahaha, du doofer Zuschauer, hast die ganze Zeit das gedacht, aber jetzt sage ich dir, so ist es in Wirklichkeit so, ne? Das ist ja immer das, was total nervig ist bei so diesen Plot-Twists. Ja. Und ich habe gerade überlegt, inwieweit man so diese Denkart auch auf All of Us Strangers übertragen kann. Ich glaube aber, dass dieser Film das auf eine ungleich elegantere Art doch auch macht, oder?
Ja. Also ich finde es auch so, es fühlt sich schon nach einer, ich finde es schon emotional, es ist, glaube ich, wenn ich es im Kino gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit auch geheult. Ich fand ihn schon auch, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe ihn zu Hause gesehen und es war halt eben schon so dieses, man hat die Kontrolle der Fernbedienung, man kann Pause machen, man geht zwischendurch auf Toilette oder holt sich was zu trinken. Das einfach so das so etwas emotional auch schützen kann, also die eigene Emotionalität, inwieweit so ein Film einen mitnimmt, weil ich weiß es nicht genau, weil das war, das habe ich ja eben schon fast eigentlich schon vorweggenommen mit meinem Urteil, dass ich das so komisch finde, dass der Film so abgefeiert wird, weil ja, es geht halt auch um die Homosexualität der Hauptfigur, dass er dann die Akzeptanz seiner Eltern sucht, die natürlich sein Outing nicht mehr miterlebt haben, weil die sind gestorben, als er ein Kind war, und dann sein Verhältnis zu seiner Mutter und auch zu seinem Vater, die er mit denen jeweils getrennt einen Besuch sozusagen erlebt und aber es geht halt auch viel eigentlich darin, also ich würde jetzt einfach mal, wenn ich das jetzt so psychologisieren würde, geht es ein Stück weit natürlich auch um die Selbstakzeptanz, ne? Dass man mit seiner eigenen Identität klarkommt, weil ich sage jetzt einfach mal, es gibt ja keine Geister, deswegen ist das halt die Lehre, die ich daraus ziehen würde, ne? Dass es darum umgeht, so wie, dass man sich da, dass er sich vorstellt, wie wäre es, würden meine Eltern mich akzeptieren und wie würde ich das denen erklären, weil ich das ja nie musste oder konnte und dann aber, wenn man den Twist nimmt, und das würde ich jetzt verraten, weil es ist nämlich so, dass es nachher eskaliert, er will dann den Harry, den jüngeren, also Adam ist die eigentliche Hauptfigur und Adam ist der Paul Mescal, der jüngere Mann im gleichen Wohnturm, mit dem er dann ein Verhältnis anfängt, dem erzählt er, dass er zu seinen Eltern fährt und der ist halt auch verstört und wundert sich. Und dann gehen sie zusammen zum Haus und er sieht seine Eltern durchs Fenster und die wollen nicht aufmachen und der Harry ist irgendwie verstört darüber, weil natürlich ist es sehr seltsam, dass sein Partner glaubt, seine toten Eltern zu sehen. Das ist einfach komisch so.
Und der zieht sich dann so ein bisschen zurück, ne?
Ja. Ist es dann nicht so, jetzt überlege ich gerade, ist dann die Clubszene danach? Ja, man muss ja, oder? Ach so, nee, es ist so, ich glaube, dass Harry der Harry geht und Adam Genau, es ist so seltsam. Dann, ich glaube, sie klubben dann, aber Adam wacht dann irgendwie bei seinen Eltern auf und dann später kehrt er dann zurück ins Haus und findet dann den Harry tot im Bett mit der gleichen Flasche Schnaps, die er am ersten Abend hatte, als sie sich kennengelernt haben. Was damit offenbart, dass dieser junge Mann in Wirklichkeit nie ein Verhältnis mit ihm hatte, sondern dass die sich kurz kennengelernt haben. Er wollte am ersten Abend nicht mit ihm zusammen den Abend verbringen. Und noch an der gleichen Nacht ist dieser junge Mann an Alkohol und oder Drogen, vermutlich in der Mischung, gestorben. Und dann ist die gesamte Love Story, das meine ich mit eben, alles nur Einbildung. Und das finde ich untergräbt so ein bisschen die emotionale so. Ja, weil dann sehe ich im Endeffekt ja nur eine irre Wahnvorstellung von diesem Menschen. Aber man könnte natürlich auch so weit gehen, ja, es geht so ein bisschen darum, dass er mit seinem eigenen Trauma klarkommen muss und das in der Form von dieser Geistergeschichte durchmacht. Aber vielleicht ist es doch der falsche Ansatz, weil du könntest genauso gut sagen, wenn es jetzt wirklich alles übernatürlich ist, dann hat er wirklich eine Liebesbeziehung gehabt zu diesem Geist. Und dieser Geist hat irgendwie, obwohl er so tragisch verstorben ist, jung, in Überdosis oder wie auch immer, vermutlich nicht in Absicht, hat er noch einen Epilog erlebt, posthum, und hat gleichzeitig dem älteren schwulen Mann zu besserer Selbstakzeptanz verholfen, weil der ja auch sich mit seinen toten Eltern ausgesöhnt hat. Ich finde das so schwierig, das zu interpretieren. Die Romanvorlage, die ist schon aus den 80ern, von 87 und wurde 88 schon verfilmt. Im Roman ist allerdings die Figur des Harry eine Frau. Also deswegen, da ist das keine homosexuelle Geschichte.
Ja, das wirft einige Fragen auf, tatsächlich. Ja, weil man ja eigentlich denken könnte, so diese Geschichte mit den Eltern als Geister ist so die, wo man auch dann argumentieren könnte, dass das vielleicht imaginiert ist, dass sie nicht unbedingt Geister sind, sondern dass er sich das nun so vorstellt und sich dann so ein bisschen reinsteigert, was den Harry dann zu Recht verstört und dann, dass es aber dann da wiederum so eine Versöhnung gibt, also dass diese beiden Sachen so ein bisschen gegenübergestellt werden. Aber dass dann der Harry auch nur ein Geist ist oder auch nur imaginiert ist, ne, wie du halt gerade gesagt hast, es könnte halt sein, dass es halt beides dann so ein bisschen um dieses, so man stellt sich was vor, um irgendwie mit so einem Trauma klar zu werden und stellt sich dann auch anhand dieses jungen Manns, den man dann einmal kurz kennengelernt hat, geht er dann auch in so eine Traumwelt dann rein. Aber ja, ne, ist halt irgendwie dann doch ein bisschen. Es endet ja dann, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht mehr genau, so dass sich das dann nochmal beide zusammen so, dass beide sich in den Arm liegen oder so. Aber im Prinzip ist ja eigentlich der Adam Mutterseelen allein am Schluss. Und das ist ja schon ein ziemlich trauriges
Ende. Ja, ja.
Das muss man einfach mal so festhalten. Aber halt vielleicht irgendwie besser mit sich im Reinen oder also das wäre halt so die Frage, was so die Message eigentlich davon von dem Ganzen, von der Dianze ist.
Ja. Aber ich glaube, es ist auch mehr so, also wie gesagt, er ist sehr schön gefilmt, er hat super Darsteller, auch schönen Einsatz, finde ich, von Frankie Goes to Hollywood's Power of Love. Das finde ich, glaube ich, also ich will den Film auf gar keinen Fall schlecht reden, aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten eben mit der Bedeutung des Ganzen am Schluss. aber so vom Vibe her bin ich an Bord. mache ich mit. Aber ja.
Also im schlechtesten Sinne könnte man sagen, ich weiß nicht, ob du diese Diskurse um ein wenig Leben mitbekommen hast von Hana Yanagihara, dieser dicke Roman, wo es ja auch um einen jungen, schwulen Mann in den 80er Jahren in New York geht, der halt nur ganz schlimme Sachen erlebt und dann wird immer noch eins draufgesetzt. Das ist ein bisschen so quasi, dass es nur schlimm ist alles so und es wird nur noch schlimm um des Schlimmen willen erzählt so und da hatte ich auch kurz das Gefühl bei dem Film, dass es einfach nur so, ja, das ist sowas wie sowas Masochistisches auch hat. So jetzt noch den letzten Gut Punch oder so, weiß nicht, also ist aber auch eine nicht richtig zu Ende gedachte Theorie.
Genau, also ich, wenn ich jetzt böse wäre, könnte man das Ganze Trauma-Porn nennen, so, aber.
Ja, genau. So ist das halt, so wurde halt dieses Buch A Little Life auch von sehr vielen Leuten aufgefasst, dass es halt sich so hinein, wirklich sehr hineinwirft in so, so dramatische Erlebnisse und das halt nur noch so ausbreitet und man weiß eigentlich nicht, zu welchem Ende so.
Okay, ich hatte den Begriff nicht erfunden. Ich musste gerade mal googeln. Trauma Porn, ja, wird auch viel benutzt in Bezug auf Filme, die sich mit Sklaverei beschäftigen zum Beispiel. Also dass man das Thema die Versklavung der amerikanischen Schwarzen, dass das also pornografisch dieses Trauma sozusagen für Entertainment benutzt wird. Auch auf TikTok gibt es jede Menge Trauma-Porn, ja. Ja. Nicht zu wechseln mit einem Porn-Trauma, einem Pornografie-Trauma, das gibt's auch. ich muss mal gucken, wie ich das Ganze zusammenpuzzle. Ich habe kurz überlegt, ob das Ganze vielleicht sogar auch zwei Folgen ergibt, aber das wird schwierig, weil ich glaube, unsere Diskussion von All of Us Strangers ist nicht lang genug. Und ich glaube, ich lasse es einfach so jetzt auf über einer Stunde. Mit vielleicht noch dem einen oder anderen Schnitt und Umarrangement und ich muss irgendwo dazwischen durch moderieren. Mal schauen.
Das war Überpop Folge 161. Wir hören uns Ende Juli oder Anfang August wieder und worum es dann gehen wird? Weiß ich noch nicht. Musik ist aber ein sehr wahrscheinlicher Kandidat als Thema, denn es gab einiges an Neuerscheinungen, über die ich sprechen möchte und Fabian mit Sicherheit auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.